diese Liebeserklärung an Baerbock, wenn die irgendjemand anders gemacht hätte, nach all den Kämpfen, die die auch untereinander ausgetragen haben, hätten doch alle gesagt, ich kotze im Strahl. Ich meine, entschuldige, also für mich war das komplett over the top, ne? Und ich vermute mal für Sie auch, aber...
Du bist so herzlos.
Ja, ich weiß.
Familienpackung, der mutmachende, der Mutmach-Podcast mit Paul Suse und Hajo Schumacher. Dreimal die Woche frisch vom Küchentisch mit politischer, psychologischer und jugendlicher Kompetenz. Immer überraschend, provozierend und saukomisch.
Und ab sofort auch kompetent, weil unsere Familie ist um ein Mitglied gewachsen. Hallo, lieber Frank Staus, schön, dass du wieder da bist.
Ich grüße dich, Hajo.
Frank wird gleich noch von Suse vorgestellt für die wenigen, die ihn nicht kennen. Lieber Frank, 61 Millionen heißt unser Spezial, Strategien zum Wahlkampf. Heute wollen wir über deinen Lieblingsgegner Robert Habeck reden. Ja, aber vorher natürlich nochmal so eine kleine Schnellfragerunde. Wir hatten vergangene Woche das Verhältnis Pistorius-Scholz ein bisschen unter die Lupe genommen. Und du hast in der dir eigenen strengen Art gesagt, naja, diese Pistorius-Begeisterung ist jetzt auch ein bisschen kurzsichtig. Und dann ist in der Woche genau das passiert, was du so ein bisschen vorhergesagt hast. Es ist Pistorius derjenige, der sagen muss, sorry, ich stehe hinter Olaf. Und nicht neben oder vor ihm. War das jetzt alles so nötig? Haben die im letzten Moment noch die Kurve gekriegt bei der SPD?
Also die ganze Geschichte war so überflüssig wie ein Kropf. Am Ende konnte ja nur er das beenden. Mhm. Ganz ehrlich, nicht nur am Ende, sondern er hätte es auch am Anfang schon beenden können.
Er hat ja am Anfang der Woche sowas Kryptisches gesagt, ne? So, man soll nie
viele
sagen.
Viele Menschen haben kryptische Dinge gesagt.
Oder nichts ausschließen. Ja. Also er hat auf jeden Fall die Spekulation nicht gebremst, sondern noch so ein ganz klein bisschen so vielleicht auch als Testballon angeheizt.
Ja, die Geschichte am Ende, dass die Parteiführung das jetzt beenden muss, das ging ab einem gewissen Zeitpunkt eigentlich gar nicht mehr. Sonst wäre es wirklich von oben drüber gestülpt gewesen. Das heißt, der Einzige, der das von Anfang an entweder kurz halten oder wie er das dann am Ende gemacht hat, etwas länger gehalten hat.
Instagram
war halt Pistorius am Ende. Und wenn der von Anfang an gesagt hätte, Leute, ich stehe für diesen Job nicht zur Verfügung und außerdem finde ich, dass Olaf Scholz ein klasse Kanzler ist, den ich unterstütze, dann wäre die ganze Geschichte keine 24 Stunden alt geworden.
Frank Staus ist Kampagnenprofi, Politikberater und Bestsellerautor. Zu seinen Kunden zählen Unternehmen, NGOs, Führungskräfte, Regierungen und SpitzenpolitikerInnen im In- und Ausland. Als SPD-Mitglied ist Frank zugleich Fan und unerbittlicher Kritiker der SPD. Er begann seine Karriere vor über 30 Jahren als Wahlkämpfer in der Clinton-Gore-Kampagne. Wenig später lernten sich Frank und Hajo kennen. Seither streiten sie sich in liebevoller Unerbittlichkeit. Frank prägte seither über 40 Wahlkämpfe. Von Schröder bis Scholz, von Wovereit bis Malu Dreyer. Und gilt als einer der erfahrensten Kampagnenmacher der Republik. Er bezeichnet sich als Wahlkampfbesessener. Frank Staus ist Autor des Spiegel-Bestsellers Höllenritt Wahlkampf und als Experte für politische Kommunikation häufiger Gast in zahlreichen TV-Formaten. Im Laufe seiner Karriere wurden ihm Titel wie Die Macht im Hintergrund, Stern, oder Der Mann für aussichtslose Fälle, Handelsblatt, verliehen. Er selbst erfreut sich mehr an den zahlreichen Beschimpfungen der Konkurrenz.
Ich habe ja keine Ahnung, wie es aussieht in diesen ganzen Wahlkampfzentralen, in diesen aufgeregten Zeiten. Olaf Scholz kommt aus Brasilien zurück vom G7-Gipfel und man hat den Eindruck, Daddy Kohl hat mal wieder in diesem Fall jedenfalls nichts falsch gemacht.
Ich sag mal so, es zahlt auf sein Besonnenheitkonto ein.
Oder?
Fand ich auch. Absolut, ja, weil er hat halt im Prinzip hat er von außen signalisiert, es wäre nett, wenn ihr das jetzt bitte löst, ja, solange ich hier beschäftigt bin.
Ja.
Und so kam es dann auch. Aber tatsächlich, er hat jetzt auch nicht den Fehler begangen, sich selbst auszurufen, sondern er hat gesagt, oh, das wäre nett, wenn das bitte, bis ich dann zu Hause lande.
Gut, und dann gab es ein Treffen.
Da habe ich schon ganz aufgeregte Nachrichten bekommen an den Tag. Scholz und Pistorius und gleichzeitig im Willy Brandt-Haus.
So, und Saskia Esken und Lars Klingbeil und Rolf Mützenich und Matthias Mirsch, der Generalsekretär, die sechs. Ja. In meiner laienhaften Vorstellung denke ich mir so, kommt der Kanzler rein und sagt, Boris, wenn du das wirklich machen willst, dann tritt an, dann lass die Partei entscheiden, dann lass uns das hier ausfechten. Ich weise nur darauf hin, am Ende werden wir eine gespaltene Partei haben.
Vielleicht hat er auch einfach darauf hingewiesen, dass das ein ziemlich anstrengender Job ist.
Das kommt noch hinzu, klar. Und auf der anderen Seite, natürlich muss man ja auch so leicht drohen, ne? Für den Fall, dass Pistorius gegen Scholz gewinnt und dann aber die Wahl verliert, hat er nicht eingelöst, wofür ihn alle geholt haben.
So,
zweitens, wenn er gewinne die Bundestagswahl, alles klar.
Ja.
Ein Aspekt, der mir zu kurz kam, war, was ist eigentlich in den 3-4 Monaten bis zur Wahl? Dann hast du einen Kanzler, der nicht mehr Kanzlerkandidat ist. Also das ist nicht eine Lame Duck, das ist eine Dead Duck. Und du hast einen Verteidigungsminister, der eigentlich gar nicht Verteidigungsminister sein kann, weil er ja Kanzlerkandidat ist und durch die Gegend juckeln muss. Das heißt, das Land ist eigentlich führungslos an zwei Fronten, nämlich einmal tatsächlich Front Verteidigung Ukraine und zweitens hast du einen Regierungschef, den keiner mehr ernst nimmt. Also diese 3 Monate wären doch auch total tückisch geworden.
Ja, das wird letztendlich, haben wir tatsächlich die letzte Woche, haben wir auch schon gesagt, wie soll das eigentlich funktionieren? Nicht nur so, dass du einen amtierenden Kanzler hast, sondern du hast eine Parteivorsitzende, einen Parteivorsitzenden und einen Generalsekretär, die sich beide gegen dich als Kandidaten ausgesprochen haben.
Auch nicht schlecht.
Und damit kommst du dann ins Willy Brandt aus und sagst, ja gut, dann machen wir es mal bitte Wahlkampf. Also mich hat eigentlich eher so ein bisschen irritiert, dass ich am Ende das Gefühl habe, was Herr Pistorius auch gesagt hat, dass er so ein bisschen überrannt wurde von dieser Liebe, die ihm entgegensprang. Auf der anderen Seite habe ich gedacht, mein Gott, also so naiv kann er doch jetzt eigentlich auch nicht sein, dass er die Gefahren, die darin stecken, nicht auch gesehen hat. Also wie gesagt, ich glaube, das Ganze war überflüssig für den Kopf und man darf es aber auch nicht vergessen, was du schon sagtest. Wir werden jetzt immer diese Debatten haben, wenn eine schlechte Umfrage für die SPD kommt, wenn eine schlechte Umfrage für Scholz kommt, dann werden wieder die Leute oder vor allen Dingen auch die Medien werden sagen, ja, vielleicht hätten sie ja doch besser. Also, egal wie das Ergebnis ausgeht, selbst wenn Olaf Scholz 25% holt, wird irgendjemand sagen, ja, der Pistorius hätte vielleicht 28% geholt. Ja, was auch immer. Ich meine, das haben sie sich jetzt alles selber zugeschrieben und ansonsten kannst du jetzt einfach nur Franz Müntefering, der ja auch in dem Fall meinte, sich beteiligen zu müssen, kannst du eigentlich seinen eigenen Spruch sagen, ne? Die Fehler sind gemacht.
Mhm. Und jetzt geht's los.
Ja,
jetzt
so.
Geht's los, ja. Das Thema dieser Woche, sie ist wieder da, Friedrich Merz zwingt sich zu einem Lächeln, Angela Merkel,
ja.
Freiheit,
Männer,
interessanter Punkt, präsentiert ihre Memoiren, in der Zeit war ein Vorabdruck, den ich noch nicht ganz gelesen habe, im Spiegel war ein großes Interview, das ich ganz gelesen habe und für merkelsche Verhältnisse es relativ offen und entspannt fand, sie ist ja auch so eine Meisterin des kryptischen sich Ausdrückens, wird das irgendwie diesen Wahlkampf beeinflussen?
Naja, also sie hat ja zwischen den Zeilen mehrere Dinge gesagt, erstens mal ist sie offensichtlich im Laufe ihrer Karriere immer weniger Freundin von breitbeinigen Männern geworden, die sie komisch nicht an allen Ecken verfolgen. Ist ja auch interessant, was sie da noch über nochmal ihre Erlebnisse zu Trump und ein paar andere Geschichten. Aber du hast natürlich auch rauslesen können, dass sie nach wie vor absolut nichts von Friedrich Merz hält. Das war jetzt auch wenig verklausuliert.
Aber stopp mal ganz kurz. Die hatten sich doch vertragen.
Ja, ja.
Es gab doch zum Geburtstag. Also es war zumindest, hatte man den Eindruck, sie kapieren, dass es da einen Graben gibt und den haben sie jetzt nicht.
Ja, ja, die Frage, ob er Kanzler kann, das war die Antwort, das muss er jetzt im Wahlkampf beweisen. Also ich würde mal sagen, das ist die unterste Grenze der...
Euphorie klingt anders. Sie hat auch gesagt, ja, irgendwas wird er schon haben.
Ja, genau.
So Klammer und auf.
Wäre er ja nicht wo er ist.
So Klammer auf. Ich weiß aber auch nicht genau, was. Also Friedrich Merz wird das mit größtem Interesse gelesen haben und das, was du sagtest, Männer, auf die Frage von garantiert mehr Melanie Amann. Ist ja interessant. Ja. Frau Merkel hat mit ihrer langjährigen Büroleiterin Beate Baumann dieses Buch geschrieben.
Ja.
Ohne Ghostwriter, sehr ungewöhnlich.
Ja.
Sie hat darauf geachtet, dass der Verlag eine von Frauen besetzt ist. Sie hat Melanie Amann das Interview gegeben. Also es ist schon auffallend, wie weiblich orientiert sie ist. Und auf die Frage, was haben Sie gedacht, als Sie vom Ampel ausgehört haben, das, was du gesagt hast, Männer. Viele sagen, also das sei ja doch jetzt ein bisschen...
Sie gibt ja Lindner übrigens auch nochmal einen mit in dem Interview.
Kurz, ne? Ja.
Sie erwähnt ja auch nochmal, dass er Jamaika damals hat platzen lassen davor. Und sie wird ja dezidiert angesprochen auf die dann doch jetzt, sagen wir mal, sehr klaren Worte von Olaf Scholz in Richtung Lindner. Aber auch auf die ganze Frage, warum hat das denn nicht geklappt?
Ja.
Und warum haben da alle ihre Egos durch die Gegend geschoben? Und dann ist ihre Antwort Männer. Und du kriegst das, glaube ich, jetzt tatsächlich, ich habe diese Geschichte über die Entstehung des Buchs auch gelesen. Ja, ich glaube, sie hat jetzt einfach die Freiheit, auch zu sagen, und sie hat ja auch nochmal klar gesagt, wie erschüttert sie war, dass sowohl Hillary Clinton als jetzt auch Kamala Harris nicht, also dass sie einfach will, sie will mehr Weiblichkeit.
Ja, Welt, ne? Wobei ich, vielleicht sind die beiden in den USA nicht gewählt worden, weil sie Frauen sind, aber vielleicht sind sie auch
nein,
deswegen.
Nein, das hat sie nicht gesagt, aber sie war einfach, sie hätte gerne gehabt, dass die eine andere Komponente auch in die Politik der USA
bringen. Bin ich dabei, aber vielleicht waren sie als Kandidatinnen einfach auch nicht gut genug. Also
das kann sein.
Es war aber, nicht nur das Frau-Merkmal.
Ja, aber geholfen hat es natürlich auch nicht. Das ist eine andere Geschichte, aber ich will es nur noch einmal sagen. Was halt gerne unterschätzt wird, ist, wenn die Leute sagen, ja, Harris hat weder bei den Schwarzen noch bei den Latinos und so weiter. Ja gut, das sind die Schwarze und Latinos sind beides Macho. Communities, ja, das darf jetzt auch nicht vergessen. Die wählen jetzt nicht automatisch jemanden, weil er schwarz ist, und die wählen zum Teil auch lieber einen Mann als eine Frau, egal welchen Ursprung das Ganze hat. Aber,
also Hautfarbe gar nicht so wichtig, wenn es um die Mann-Frau-Frage geht.
So ist es.
Mann-Frau toppt Hautfarbe.
Ja, genau.
Und
aber es ist auch egal. Ich fand's interessant. Also auf jeden Fall kann man so eins sagen. Merkel hatte nach diesen 16 Jahren im Kanzleramt und nach was weiß ich, wie viele Jahrzehnten in der Politik auf jeden Fall genug von Männern.
Gut, das war klar rauszulesen. Jetzt kommt ein Mann, der sie im Kanzleramt nicht ganz beerben will. Und es gibt ja ein Narrativ in diesem Land, die 16 Jahre Merkel waren 16 vertrödelte Jahre, zumindest innenpolitisch, Infrastruktur, Digitalisierung, Bildung, bla bla bla. Ganz viele Dinge, die man hätte angehen können, hat sie einfach liegen lassen. Da hat sie auch so einen Satz gesagt, ja, das können Sie mir, wenn Sie mir was vorwerfen wollen, das können Sie mir vorwerfen.
Ja.
So, Friedrich Merz würde ja am liebsten bei Helmut Kohl anschließen, 1998. Was bedeutet wahlkampfstrategisch diese Merkel, die so ganz unmerzisch ist?
Da hat man nochmal ein Schlaglicht auf diese Differenz. Es ist ja auch lustig, wenn es alle aus den unterschiedlichsten Parteien, die mit ihr regiert haben, ne? Da war ja FDP dabei, da war die SPD dabei, die Grünen wären gern dabei gewesen, durften aber nicht, dass sie das jetzt alles quasi auf diese Person, als ob sie alle mit diesen Versäumnissen über die 16 Jahre sonst keiner was zu tun gehabt, einschließlich der CDU. CDU, CSU.
CSU nicht zu vergessen. Grüße an den Großreformer Markus Söder gehen raus.
Ja, genau. Und dann viele andere Großreformer auch aus der Union und viele ganz, ganz tolle Minister, die uns die CSU beschert hat. Komischerweise ist ja jetzt diese Merkel-Renaissance, und die werden wir natürlich jetzt erleben, ne? Weil dieses Buch kommt, und nachdem am Anfang alle gesagt haben, jetzt ist es auch mal wieder gut nach 16 Jahren, spüre ich selbst bei mir ein gewisses Interesse, wo ich anfangs gesagt habe, lieber Himmel, ich muss jetzt diesen Schinken nicht auch noch lesen. Ich war ja 16 Jahre auf der Welt.
Wir waren ja dabei.
Genau, wir waren dabei. Du hast ja sogar deine Doktor. Hast du nicht deinen Doktor behalten?
Ja, aber über die Zeit vorher, als sie quasi noch Oppositionsführerin war und versucht hat, die Partei hinter sich zu bringen.
Also ich finde das, du hast gefragt, was für Implikationen hat es. Ich finde, das hat mehrere Implikationen. Erstmal stimmt es ja nicht, dass Merkel keine fortschrittliche Position, sie hat ja die CDU komplett modernisiert, zusammen übrigens mit Ursula von der Leyen. Also diese Geschichte damals, als von der Leyen erst Familienministerin, später Arbeitsministerin war, da hat sie die Union ja ganz stark auch in die Mitte der Gesellschaft, wo ja damals schon so ein bisschen Gefahr lief, an den rechteren Rand zu gehen, da hat sie geführt, hat sie modernisiert. Jetzt kommen wir aber auch zum Regierungsstil, und wenn man sich jetzt plötzlich denkt, naja, dieser Stil, das war ja Fortschritt in Zeitlupe. Man kann auch nicht sagen, es war keiner. Also wenn du dann dir das alles betrachtest, sowohl gesellschaftspolitisch, aber natürlich auch in verschiedenen anderen Bereichen gab es schon Fortschritt. Aber du wirst jetzt auch sehen, naja, jetzt kommt sie wieder ein bisschen in den Fokus. Und jetzt, nach dem Spaß, den die SPD uns gegönnt hat, kommt jetzt auch wieder Scholz in den Fokus. Und dann ist es plötzlich Merz, der Ausreißer aus der Reihe. Und da kommen vielleicht auch nochmal ein paar auf den Gedanken, der ist ja auch kein Reformer. Merz ist ja ein Nostalgiker.
Er will vieles zurückdrehen. Ne?
Also Windräder sind hässlich, weg damit. Atomkraft plötzlich wieder sexy. Das ist ja eine absolute Reise in die Vergangenheit. Und du hast ja jetzt nicht einen Reformer, der sagt, ich will es endlich loslegen und ich will es das Land endlich nach vorne bringen, sondern er tritt an und sagt, ich bringe das Land nach hinten und damit nach vorne. Das wird nochmal interessant auf der Strecke.
So, du musst jetzt ganz stark sein. Es gibt einen Mann, der ist noch charismatischer als du. Wir hören den mal.
Ich nehme es an, weil es von dir kommt. Und jetzt in dieser Situation etwas Besonderes ist, ich glaube, für uns beide was Besonderes ist. 21 hast du den Wahlkampf angeführt, einen schwierigen Wahlkampf, einen für dich persönlich schwierigen Wahlkampf. Jetzt diese Energie von dir, diese Stärke, diese Solidarität zu erleben, ist auch für mich wirklich etwas Besonderes. Ich saß da unten die ganze Zeit und habe gedacht, was für eine Anführerin, was für eine Staatsfrau, aber vor allem was für eine Freundin. Vielen Dank, liebe Annalena, und vielleicht für alle anderen.
Also alle 11 Minuten verliebt sich eine Frau in Robert Habeck, unter anderem auch wegen dieses Auftritts. Diese Liebeserklärung an Annalena Baerbock, so im Habeck-Stile, so leicht gepresst. Also man dachte so, gleich fängt er an, ein bisschen zu weinen. Eine Freundin. Kann man sich von Christian Lindner vorstellen, dass er zu irgendeiner FDP-Frau, Mariagne Strack-Zimmermann, sagt, eine Freundin. Olaf Scholz zu Saskia Esken, Friedrich Merz zu Angela Merkel. Wie auch immer, dieser Sound, meine Frau Suse, die du sehr gut kennst, ja, die ist weggeschmolzen. Dieser Sound, diese Art, dieser Umgang, dieses Unmachohafte, reicht das, um ein gutes Wahlergebnis zu erzielen?
Das alleine reicht nicht, aber Robert Habeck hat natürlich Charisma und er hat eine Ausstrahlung und er ist ja auch eine intellektuelle Herausforderung. Das meine ich jetzt gar nicht böse, sondern man merkt ja, dass der Mann denkt und man sieht ihm auch bei den Interviews an, dass er nachdenkt und dass er jetzt nicht in irgendeinen Satz, den er vorher 20 Mal auswendig gelernt hat, aufsagt. Und ihm zuzuhören, auch auf der Strecke, auf einer Rede, in einem Interview, ist eigentlich immer ein Gewinn.
Und die Reden ganz häufig frei gehalten, muss
man dazu sagen. Ja, unabhängig davon, ob du jetzt politisch seiner Meinung bist, das ist natürlich ein völlig anderer Politiktypus und insofern glaube ich auch, dass er in diesem Konzert der Kandidaten tatsächlich eine entscheidende Rolle spielen kann. Also wenn jetzt die Situation die ist, dass die Leute sagen, ja, Scholz, ja, hat seine durchaus auch seine Vorteile, aber irgendwie war mir das jetzt doch zu anstrengend und Merz ist Merz, da kann es schon sein, dass sich gerade aus der bürgerlichen Mitte, die ja sehr stark sowieso die Grünen ausmachen, dass sich da doch mehr Wählerinnen und Wähler entscheiden, zu sagen, also ich möchte außerdem nicht, dass diese Politik komplett hinten runterfällt. Und ich finde diesen Menschen eine Bereicherung für die deutsche Politik.
So, und was ungewöhnlich ist, also ich bin so seit ungefähr 30 Jahren dabei, mir die Grünen anzugucken. Für alle Älteren, ihr erinnert euch an Joschka Fischer, mit dem war ich mal joggen, ja, als er noch joggte. Ja. Das war der letzte große Anführer der Grünen, vielleicht auch der einzige bislang. Im Unterschied zu Joschka Fischer, der ja durchaus ein gewisser Macho war.
Ja, und das auch, war ja auch die Zeit, ne?
Auch ein bisschen, ich sag mal, ja, so ein bisschen härter geführt hat, hat Robert Habeck es mit seiner Art hingekriegt, eine neue Parteiführung zu installieren, die ihm genehm ist, einen Wahlkampfmanager / Geschäftsführer, Generalsekretär, also der das erledigt, und er hat 96% auf einem Parteitag gekriegt. Das ist für Grüne, die eigentlich eher ein bisschen zurückhaltend sind mit großen Zustimmungen, ziemlich sensationell. Also ich finde, für grüne Verhältnisse sind die richtig gut aufgestellt.
Ja.
Schnell und klar und alles auf eine Person.
Ja, die sind gut aufgestellt. Ich glaube, es hat sehr viel damit zu tun, dass eigentlich zum ersten Mal die Grünen wirklich über einen längeren Zeitraum richtige, schwierige Zeiten durchmachen, wo sowohl ihre Themen als auch sie als Partei nicht mehr sukzessive eigentlich auf dem aufsteigenden Ast sind. Es ist ja jetzt nicht mehr nur so, dass in der Zwischenzeit mal andere Parteien ihnen die Themen, also auch die ökologischen Themen, abspenstig gemacht haben oder sogar bis in die Parteiprogramme von Union und also außer der FDP eigentlich haben alle irgendwie was mit Umwelt gemacht. Jetzt ist aber eine ganz andere Situation. Jetzt im Augenblick stehen nicht nur die Grünen unter Feuer, sondern die komplette Politik, für die sie stehen, von der sich eigentlich die anderen Parteien, also vor allen Dingen die Union, ja geradezu versucht zu distanzieren. Und wir haben diesen Rollback und wir haben diese Nostalgie, über die wir schon gesprochen haben. Wie gesagt, Windräder weg, Atomkraftwerke an, Gas war doch auch nicht so schlecht. Und so weiter und so fort. Und ich glaube, das schließt die rein, weil die wirklich jetzt auch nicht nur Sorge um ihr eigenes Standing und ob sie jetzt 10%, 15% oder 20% haben, sondern ich glaube, es schließt die rein, weil der rechte und der linke Flügel gleichzeitig spüren, hier geht's gerade ans Eingemachte.
So, Eingemachte. Ich bin Robert Habeck und rufe bei dir an. Herr Staus, Sie sind einer der legendärsten Wahlkämpfer in Deutschland. Ich habe da ein kleines Problem. Ich habe in der abgelaufenen Legislaturperiode jetzt nicht nur Applaus bekommen. Meine Gasumlage war ein ziemlicher Griff daneben. Dieses blöde Heizungsgesetz hängt mir wie ein Wackerstein um den Hals. Wie komme ich da raus? Wie schaffe ich das, dass Merz, Scholz, Lindner, alle anderen mir nicht meine mäßigen Ergebnisse als Wirtschaftsminister um die Ohren hauen?
Ja, das finde ich ganz interessant. Er hat ja den Weg gewählt, darüber offen zu sprechen, sage ich mal, in einem Lernprozess, wo er quasi auch der Öffentlichkeit zugesteht, das und das ist nicht gut gelaufen und das hätte man besser machen.
Ist das gut, wahlkämpferisch, diese Offenheit?
Ich würde da einfach sagen, er überschätzt da das Langzeitgedächtnis der Öffentlichkeit. Ja. Die wissen, dass da vieles nicht gut gelaufen ist, auch in dieser Ampel. Ich glaube nicht, dass er da herausragt, wenn du jetzt mal die sowieso mit Schaum vorm Mund und absolut unerreichbar sowieso sind, nimmst. Ich glaube, auch hier ist es so, dass die Leute eigentlich wissen wollen, so, wo geht's denn jetzt hin?
Okay.
Und das ist genau das, was mir noch zu kurz kommt, nämlich wo geht's denn jetzt hin? Und ich würde sagen, diese Mea Culpa-Phase wäre jetzt, glaube ich, langsam durch.
Ja.
Und die Frage ist, was er kann wie kein anderer, aufgrund der Position, die er gerade hat, nämlich diesen Anspruch der Grünen, dass eine ökologische Wirtschaftspolitik auch eine erfolgreiche Wirtschaftspolitik sein kann, den muss er jetzt stärker wieder in den Vordergrund. Und da dürfen und den dürfen sie nicht verschütten lassen von den anderen, die sagen, oh, jetzt kaufen die Leute gerade keine Elektroautos und deswegen ist dieses ganze Thema von der Backe, was ja Bullshit ist. Die Leute kaufen Elektroautos auf der ganzen Welt, nur nicht Deutsche. So, ja. Das liegt ja vielleicht auch an den Autos. So. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Und vieles, was er angestoßen hat, ist ja im Prinzip richtig und auch abgesehen davon unumkehrbar.
Ne? Also muss Robert Habeck jetzt so eine Agenda vorlegen, so eine grüne Agenda 2030?
Naja, ist ja
Arbeitsplätze, Soziales, gesellschaftlicher Zusammenhalt.
Er ist ja dran. Ich sag mal, die Ursprungsdebatte bei den Grünen, das war ja auch der Erfolg des Duos Habeck-Baerbock, war ja eigentlich, dass sie gesagt haben, wir wollen unser Portfolio verbreitern. So, das ist jetzt aber eine ganze Weile her und es ging ja auch darum zu sagen, wir wollen unser Portfolio verbreitern, auch um eine Sozialpolitik, weil es wurde ihnen ja immer vorgeworfen, dass sie Politik für die wohlhabende Mitte machen, denen es völlig egal ist, ob sie 2 Euro mehr für ihr veganes Schnitzel zahlen oder nicht. Und da sind sie ja weg und haben eigentlich angefangen, auch den sozialen Teil zu betonen, den Wirtschaftsteil zu betonen und so weiter. Ich würde Ihnen jetzt tatsächlich empfehlen, so ein bisschen back to the roots, weil ich glaube, es gibt auch bei den Wählerinnen und Wählern oder bei den vielen Nichtentschiedenen gerade ein Gefühl, diese Umweltpolitik kommt gerade komplett unter die Räder.
Das ist aber, auch die Älteren können mir da, glaube ich, folgen, ein klassisches Phänomen. Grüne Politik ist immer dann hoch im Kurs, wenn es den Leuten gut geht.
Ja, das kann sein. Ich glaube allerdings, dass der Druck durch den Klimawandel und alles, was wir gerade sehen, wesentlich größer ist und du diesen Maßstab von vor 10 oder 20 Jahren so nicht mehr anlegen kannst, weil es wirklich mittlerweile genug Leute gibt, die sagen, hier brennt die Hütte. So,
und die Klimakonferenz in Baku hat das nochmal so bestätigt.
Und natürlich, und Trump, der gerade mit seiner Freakshow. Dann haben wir Merz mit dem Rollback, das er ja ganz offensiv ankündigt. Und ich glaube, für die Grünen, wir hatten da schon mal drüber gesprochen, es gibt ja nach wie vor bei der Union ein Potenzial, wir haben ja über sie schon gesprochen, von Merkel-Wählerinnen. Ja. Die CDU gewählt haben, weil sie bei der Merkel das Gefühl hatten, das geht ja vielleicht nicht alles ganz flott von der Hand, aber es geht in die richtige Richtung. So, und bei Merz hat man da definitiv das Gefühl, was Umweltpolitik angeht, das geht in die komplett falsche Richtung. Dann vertraut man vielleicht wiederum einen Scholz nicht, wo das ja auch nicht die Number One Agenda ist. Und da liegt aus meiner Sicht schon die Chance, mit einem attraktiven Kandidaten, mit einem eloquenten Kandidaten, aber auch dieses Thema wieder viel stärker und auch die Leute zu mobilisieren mit dem Anspruch, wir müssen in der Umweltpolitik nach vorne gehen und nicht nach hinten.
Merkel würde Habeck wählen, oder?
Ich glaube, die würde grundsätzlich mit allen Menschen, die irgendwie höflich und nett sind und durchaus auch hart in der Sache, und das sagt sie ja letztendlich auch in diesem Interview, ne, dass es ja eigentlich auch immer darum geht, sie sagt ja auch knallharte Dinge, ne, über den Machtkampf mit Stoiber, wo sie gesagt hat,
ja, klar.
Und aber klar, grundsätzlich ist es so, dass Merkel sicherlich Menschen lieber waren und sind, die über ein Grundmaß an menschlichem Miteinander
verfügen. Stell dir mal Angela Merkel am 23. Februar in der Wahlkabine vor, wie ihr Bleistift so zwischen Merz, Scholz und Habeck immer so hin und her fährt.
So weit würde ich nicht gehen, weißt du, ich habe ja auch mit...
Wählt Angela Merkel Friedrich Merz?
Die Angela Merkel ist wirklich am Ende knallhart und sie ist auch eine Christdemokratin. Und ich mache das immer für mich, okay, weil das ja mein Privatleben geht, mache ich das bei der Ehe für alle fest, wo sie bis zum letzten Moment, also bei der Abstimmung im Bundestag, dagegen gestimmt hat. Mhm. So, und es ist ja zwar irgendwo entglitten in ihrem Interview damals, aber sie hat das bis zuletzt abgelehnt. Die ist nicht variabel in ihren Überzeugungen. Die hat schon ihre Grundüberzeugung. Und ich glaube, das kann aber für sie bedeuten, dass sie sagt, die CDU und nicht Merz ist auf einem völlig falschen Kurs. Das kann sein.
Stichwort Frauen. Dieses wirklich ganz gezielte, also in seiner Parteitagsrede ging es auch um Recht auf Abtreibung, raus aus dem Strafrecht und. Also dieses Bekenntnis zu seiner Freundin Baerbock. Gibt es historische Beispiele, dass so ein frauenfixierter Wahlkampf von einem Mann funktioniert? Trudeau, Kanada?
Naja, ich sag mal, es hat noch nie geschadet, wenn die Leute gut ausgesehen haben und auch gleichzeitig eine moderne Gleichberechtigungs- und Gleichstellungspolitik in sich vereint haben.
Naja, bei Kamala Harris
aber ich nicht. Würde ich Ihnen jetzt auch, ehrlich gesagt, weil du das jetzt auch mehrfach, ich war ja bereit zu schweigen und es zu tolerieren.
Nein.
Aber diese Liebeserklärung an Baerbock, also wenn die irgendjemand anders gemacht hätte, nach all den Kämpfen, die die auch untereinander ausgetragen haben, hätten doch alle gesagt, ich kotze im Strahl. Und
du fandest es gespielt?
Ja, entschuldige, das war einfach, also für mich war das komplett over the top, ne? Und ich vermute mal für sie auch, aber
du bist so herzlos.
Ja, ich weiß. Aber nichtsdestotrotz, ich finde es übrigens ganz interessant, wenn ich mit Journalistinnen jetzt in den letzten Tagen, und es gab ja gut genug Gelegenheiten.
Du warst ja überall, Süddeutsche, FAZ.
zu sprechen, aber ich fand das immer, wenn ich dann gesagt habe, hast ja auch schon mal gesagt, wie meine Mutter das sagte, der hat einen Schlag bei den Frauen, dann kriegst du von diesen Frauen totale Reaktanzen, ne, nach dem Motto, das ist jetzt schon irgendwie unverschämt zu sagen, dass Frauen den mögen, nur weil er ein Teddy. Typ ist, der, genau. Komischerweise aber in meinem privaten Umfeld lieben ihn alle Frauen. Mhm. Ja? Also die jetzt unmittelbar nichts damit zu tun haben, die sagen, ach so, super, ist doch klasse und so weiter. Nicht, dass das alleine reicht, ja, aber es kann ja auch nicht schaden. Weil es gibt ja, wie man weiß, sind ja mehr als die Hälfte der Bevölkerung und damit auch der wahlberechtigten Frauen. Es kann ja jetzt nicht schaden, da Zustimmung zu generieren.
So, und jetzt gucken wir uns mal das Dreieck an. Scholz, Merz, Habeck. Es gibt diese Gefahr, dass das Ganze sich zuspitzt auf ein Duell. Der besonnene Scholz, wie gesagt, im Moment bei 14% etwas, muss Optimist sein.
Schon mal, ne?
Egal, ja. Friedrich Merz bei über 30, du hast es gesagt, eher der Mann für zurück. Kann es sein, dass sich dann in der zweiten Januarhälfte und im Februar eigentlich nur noch sozial gegen unsozial, also Scholz gegen Merz,
das ist die Gefahr.
Und Habeck
also
fällt
Habeck.
Da, genau, der fällt da so in der Mitte durch.
Genau, das war so, die SPD hatte diesen Wahlkampf exakt so angelegt, wie sie gemerkt hat, das funktioniert so gut. Wir müssen uns selbst ein Bein stellen, sonst läuft das am Ende tatsächlich darauf hinaus. Aber so ist er angelegt. So war der Wahlkampf angelegt und das war natürlich auch eine Gefahr für Habeck, dass er da runterrutscht. Mhm. Ne? Weil wir einfach wirtschaftlich, du hast es schon gesagt, Umweltpolitik wird auch gerne mal so ein bisschen als Luxusgut, wenn man es sich leisten kann, betrachtet und dass man sagt, okay, das ist jetzt ein harter Wirtschafts- und Sozialwahlkampf, da ist für den eigentlich kein Platz. Mhm. Und grundsätzlich haben natürlich sowohl Merz als auch Scholz genau daran ein Interesse. Weil die können sich natürlich auch nicht ab, aber natürlich wissen beide, das sind unsere Stärken. Und solange wir einen Wahlkampf um Wirtschaft und Soziales führen, fällt was weg, Umweltpolitik, Migrationspolitik, also der ganze
Gesellschaftspolitik
auch, ja. Ne, weil man sagt, okay, das kann ich mir dann auch, darum geht's jetzt gerade nicht. Jetzt geht's wieder um die 3500, die Bosch entlassen will, dann geht's um ZF, dann geht's um Volkswagen, um Audi und was auch immer. So, und das ist eine Gefahr für ihn und ich glaube, insofern ist das gar nicht von ihm schlecht angelegt, dass er quasi diese andere Richtung fährt. Mhm,
dass er sich komplett raushält aus
diesem Sozialgegenwirtschaft. Er muss, ich finde schon, dass das ein wichtiger Punkt seiner Argumentation ist, dass das auch Arbeit schafft, aber das ist nicht die zentrale Linie, die er insgesamt fährt, sondern er fährt die Linie des anderen Kandidaten. Mhm. So, ich bin der andere Kandidat. Ich bin eigentlich der modernere Kandidat. Mhm. Und ich bin der an die Zukunft denkt. Mhm. So, die anderen beiden sind in der Gegenwart oder sogar in der Vergangenheit. Mhm. Und ich bin der Mann für die Zukunft und für alle, die kein Rollback wollen. Ne?
Mhm. Jetzt mal andersrum gedacht, es wird tatsächlich...
Ich mag den übrigens, weil du anfangs gesagt hast, ich kann den nicht leiden.
Ich wollte einfach ein bisschen polarisieren, ja. Es ist Wahlkampf, wir müssen zuspitzen. Ja. Sätze wie, ich mag den, sind hier überhaupt gar nicht gefragt.
Ja, also im Sinne von, ich finde den auch sympathisch und wir sind uns auch hier und da schon mal begegnet. Und
er hat dich eingewickelt.
Ja,
dich.
Genau. Ja.
Der als Wahlkämpfer, natürlich.
Frauen und Schwule.
Als Wahlkämpfer bist du ja emotional eigentlich verkarstet. Du guckst nur auf Zahlen und so. Und trotzdem hat er dich gekriegt.
Ich bin
da
ganz nüchterne Nummer sonst.
So, ganz schnell für die Abteilung Klatsch und Tratsch. Ja. Als der Parteitag und Robert Habeck Rede geschah vor einer Woche, muss er doch eigentlich schon gewusst haben, dass Annalena Baerbock in einem Trennungsprozess ist, was erst eine Woche später rausgekommen ist. Aber man kann sich kaum vorstellen, dass die über sowas nicht reden.
Wenn sie Freund und Freundin sind.
So, ne, man ist ja so richtig Best Buddies und Badinen. Glaubst du, dass das in dem Binnenverhältnis von den beiden irgendwie eine Rolle gespielt hat, auch bei seiner Rede? Ich meine, es hatte ja auch sowas Stützendes oder Nährendes, so für den Fall, dass es dir nicht so gut geht, ruf mich an.
Da bin ich echt der Falsche, weil mich interessiert sowas ja überhaupt nicht.
Spielt das eine Rolle?
Wem und warum nicht und warum nicht mehr? Und ich habe mich auch ehrlich gesagt gewundert, aber vielleicht bin ich da auch einfach, weil mich das nie interessiert hat, dass das jetzt quasi mit einem öffentlichen Pressestatement, vielleicht muss man das heute so machen, ich weiß es nicht, also die Trennung.
Ja.
Aber ich dachte, so wahnsinnig wichtig ist das jetzt auch nicht, weil ihn kennt ja keiner.
Nee, und das nicht, aber die Reaktion in diesem Internet, natürlich nicht unbedingt Baerbock Freunde oder Freundinnen haben gesagt, guck mal, das passiert, wenn Frauen zu viel Karriere machen.
Ach, ja,
die Männer rennen weg, sie vernachlässigt ihre Kinder, wäre sie mal zu Hause geblieben. Ja. Ich wundere mich immer, dass solche Stimmen noch so stark sind.
Ja, aber ehrlich gesagt.
Aber das sind nicht die Grünen.
Du hast ja da sowieso erstmal die ganzen Grünen-Hasser.
Ja.
Ne? Dann hast du natürlich die ganzen AfD-Trolle, die sowieso der Meinung sind, dass das Mutti zu Hause bitte bügeln und kochen soll. Und ja, sämtliche AfD-Leute siehst du ja auch, legen ja auch, also die Männer legen ja blendende Karrieren in ihrem Privatleben hin.
Ja, ja.
Aber ja klar, das kommt da rein. Aber ich meine, da musst du nicht Annalena Baerbock sein. Da kannst du eine erfolgreiche Filialleiterin bei DM sein.
Ja, okay.
Dann sagen sie das Gleiche. Vernachlässigt ihre Kinder, wenn die Ehe in die Brüche geht. Ne?
Ja, es wundert einen tatsächlich.
Ja, dass vielleicht der Olle schuld ist, kommt ja schon mal gar nicht in die Tüte.
Nee, natürlich nicht. Stimmt ja auch. Stimmt ja auch nie.
Ja, genau.
So, jetzt aber mal eine ganz blöde Frage. Also gehen wir mal davon aus, Friedrich Merz 30% plus ist jetzt den anderen ein wenig enteilt.
Ja.
Jetzt gibt es eine AfD, die irgendwo bei knapp 20% im Moment gehandelt wird. Es gibt eine SPD, die irgendwo so bei 14-15 steht und es gibt grüne 12 rum. Das ist jetzt nicht so weit auseinander. Gibt es da so ein Rennen im Rennen um Platz 2? Also könntest du dir vorstellen, dass Robert Habeck zum Beispiel auch SPD-Wählerinnen rüberzieht und vielleicht mit 17% durch die Kurve kommt und Olaf Scholz nur mit 16?
Naja, das alleine, ich kann mir das nicht nur vorstellen, sondern das ist gar nicht mal so unwahrscheinlich, weil die SPD hat 21 relativ viele Stimmen von der Union wohl. Also die Union war ja damals auch schon bei 35 und bei 36 und was weiß ich was, Laschet. Ne? Die waren ja damals und die SPD war auch bei 15. Ich bin immer überrascht, wie besonders das die Leute heute finden, wo es gerade 3 Jahre her ist, dass wir genau die gleiche Situation hatten. Aber damals sind halt genau diese, ne, es war Laschet ja auch noch der im gesellschaftspolitisch modernere Kandidat und weniger polarisierende Kandidat als Merz. Aber damals sind trotzdem schon eine ganze Menge von der CDU direkt zur SPD gegangen. Also von der Merkel-CDU zur Scholz-SPD. So, die würde ich mal heute als variable Masse betrachten. Die sind jetzt im Moment gerade noch nirgends. Ne?
Okay.
Und die sind
wie
im Wartestand.
Wie viel sind das?
Die Grünen sind außerdem noch die Partei, die in dieser Ampelkoalition am wenigsten verloren hat.
Ne? Ja.
Das muss auch nochmal, nicht gemessen an den Umfragen, sondern an den realen Ergebnissen haben die am wenigsten verloren.
Bundestagswahl war knapp 15 und sie sind nie unter 10 gefallen.
Ja, genau. Ja. Und sind auch jetzt eigentlich wieder bei 11, 12, was auch immer. Da ist auf jeden Fall noch was drin. Das heißt, die Grünen haben durchaus das Potenzial, wenn's gut läuft, dass sie erstmal wieder bei den 15 irgendwo von Baerbock landen und dann aber auch noch 2, 3 Punkte obendrauf. So, die müssen ja irgendwo herkommen. Jetzt ist halt die Frage, wo kommen die her? Die können zum Teil noch aus diesem Unionslager kommen, die gesagt haben, der Merz bitte beim besten Willen, aber das ist too much. Die können aber zum Teil natürlich auch aus dem SPD-Lager kommen, die sagen, die Belange kommen mir jetzt zu kurz, die mir am Herzen liegen. Ne? Und das heißt, wenn du dann immer von den einen was wegnimmst und von den anderen was dazu, dann bist du plötzlich wieder bei den 17-18 Prozent, die entscheiden können, ob du auf 2 oder 3 landest. Und das ist dann für alle möglich. Und es ist übrigens auch noch nicht final gegessen, dass die Union da bleibt, wo sie ist. Ich sehe das eindeutig, dass es nur eine absolut minimale Chance gibt, dass die Union nicht stärker Partei wird, aber die gab es beim letzten Mal auch schon. Und wie gesagt, der Merz ist ein schwieriger Kandidat für die.
Schon klar. Ganz kurz noch eine strategische Frage. Stell dir vor, Friedrich Merz holt 30%.
Ja.
Und SPD und Grüne holen zusammen 31%. Dann kann ja Friedrich, also wenn die beide sich unterhaken, er kann sich aussuchen, sagst du, aber wenn Rot und Grün sich unterhaken und sagen, wir lassen uns aber nicht aussuchen oder gegeneinander ausspielen, was macht Friedrich Merz denn dann?
Du meinst, dass sie sagen, uns gibt's im Paket?
Naja, das sagen sie natürlich nicht, aber sie lassen dann erstmal die Koalitionsverhandlungen platzen und
interessantes Gedankenspiel.
Lassen den Sieger als Sieger stehen, der aber keine Koalition zustande kriegt.
Ja, das würde jetzt den klassischen Regeln der Koalitionspolitik und auch der Machtpolitik von Parteien widersprechen.
Hier in Berlin bei der Landtagswahl war es ein bisschen ähnlich. Da haben Rot, Rot, Grün hätten eine Regierung bilden können, obwohl sie alle drei verloren haben. Und Kai Wegner hat sich dann auch durchaus mit öffentlicher Hilfe, die Medien sahen das auch so, haben gesagt, sorry, ich habe die Wahl gewonnen jetzt. So, die SPD hat sich ja dann auch zu Kai Wegner rübergeschlagen. Hätten die durchgezogen, hätten sie gegen den großen Wahlsieger Wegner eine Koalition hingekriegt.
Ja, das nennt man Machtpolitik.
So, und wenn jetzt SPD, Grüne und zum Beispiel BSW eine theoretische Mehrheit hätten, dann wäre der Wahlsieger Merz gelackmeiert.
Ja, ich glaube, das hängt von der Gesamtlage ab. Es hängt auch ein bisschen davon ab, wie stark die AfD wird und wie sehr du natürlich auch letztendlich in Haft genommen werden kannst von der öffentlichen Meinung bis hin zum Bundespräsidenten, der ja auch gerne Koalitionen schmiedet, wie wir wissen.
Ja.
Und insofern glaube ich, dass dieser Druck wahrscheinlich zu hoch ist. Aber das finde ich ja immer lustig, weil wir haben so viele offene
Enden.
Punkte, ja, also BSW reüssiert gerade überhaupt nicht auf Bundesebene. Ja,
irre, ne?
Eigentlich komplett vergaloppiert mit ihrer Obstruktionshaltung da im Osten. Und das ist einfach, glaube ich, selbst einem Hardcore-Amerika-Hasser ist diese Putin-Liebe jetzt einfach zu viel. Ne?
Also das ist einfach Bund auch too much. Eigentlich undenkbar.
Ja, ne? Eigentlich undenkbar, aber auch wirklich einfach too much, weil die Leute sagen ja nicht, Putin ist ein netter Kerl.
Nee. Ne?
Und insofern, ja, das ist eine ganz interessante. Die Linke hat ja noch ihr Seniorentriumvirat aufgestellt auf der Suche nach Direktmandaten.
Operation
auch ganz spannend. Also das ist eine clevere Idee, muss ich ehrlich gesagt sagen, weil das kann funktionieren.
Ja.
Das gräbt aber der BSW auch wieder was ab. Bei der AfD weiß ich nicht.
Ganz kurz für alle, die es nicht mitgekriegt haben. Die Linke hat, glaube ich, die 5%-Hürde als im Moment gerade nicht nehmbar definiert. Aber es gibt ja diese Regel 3 Direktmandate. So, und Gregor Gysi, Bodo Ramelow und Dietmar Bartsch, ja, die drei Schlachtrösser, ja, in Würde ergraut, ja, machen jetzt dreimal Direktmandatwahlkampf. Genau. Und ich finde das auch schlau, weil das, ja, ist so eine Geschichte in der Geschichte. Ne? Ja. Und die drei sind ja durchaus Sympathieträger. Also egal, ob man, ja, sie jetzt mag oder nicht. Aber
und natürlich hast die du wissen, wie es geht. Bei 6, 7 Parteien in einem Wahlkreis reicht es ja, wenn du 18% kriegst.
Absolut, oder absolut,
was auch immer. Klar, ja, klar. Genau, also das ist ganz spannend. Also es ist wirklich super spannend, was gerade passiert.
Ja.
Und dann eben nochmal Thema AfD, wenn es, was wir vorher schon besprochen hatten, als ich dieses Migrationsthema gar keine nennenswerte Rolle in diesem Wahlkampf spiele, dann würde ich die auch nicht mehr bei 18% verorten.
Naja, komm, ein Weihnachtsmarktattentat.
Natürlich, dann geht es alles schon wieder anders.
Aber
ja, aber das ist ja gerade das Volatile,
ja, ja, natürlich,
was wir sehen. Ne? Das kommt ja daher, dass viele Menschen gerade sagen, ich weiß eigentlich gar nicht so recht. Ne?
So, und jetzt Killerfrage zum Schluss. Du bist Robert Habeck, dein Telefon klingelt. Hallo Robert, hier ist Boris. Soll ich wieder mitmachen? Nein, nicht Boris Pistorius, sondern Boris Palmer, der OB von Tübingen, der etwas verhaltensauffällig ist, etwas einen eigenen Kopf hat, aber man kann sagen, der Zeitgeist ist ihm irgendwie, kommt ihm so ein bisschen entgegen. Wir hatten ihn hier auch im Podcast, der hat so ein Anti-Aggressions- oder ich weiß nicht was, so ein Empathie- oder Affektkontrolltraining gemacht. Er ist ja jetzt bei den Freien Wählern in Baden-Württemberg. Er ist aber ein Zugpferd in Tübingen, immerhin Universitätsstadt, wo er, ich glaube, dreimal inzwischen die OB-Wahl gewonnen hat mit sehr, sehr guten Zahlen. Und die Tübinger sind ja nicht Rechtsradikale. Und sie haben dem Palmer das ein oder andere verziehen, weil er offenbar ein guter Politiker ist. Würdest du als Habeck so einen Palmer-Typen in dein Team holen? Ich fände es schlau, ich sag das gleich vorweg.
Ja, ja, aber deswegen machst du ja auch keine Wahlkämpfe. Ich glaube, er hat ein höheres Spaltpotenzial.
Palmer.
Nicht nur innerhalb der Grünen. Jetzt hast du ja darauf hingewiesen, dass sie es gerade geschafft haben, ihn mit 96% zu wählen und die Reihen geschlossen sind. Mhm. Wenn der jetzt jemand wieder ins Boot holt, der eigentlich jetzt, man muss man auch mal klar sagen, das ist ja auch eine komplette Mediengeschichte, Palmer. Ich meine, der hat jetzt die Bekanntheit von Tübingen über die Maßen strapaziert in der Öffentlichkeit. Aber nein, ganz ehrlich, der braucht im Moment jetzt kein irritierendes Potenzial noch mehr.
Ja.
Der auch mehr oder minder gegen seine eigene Partei angetreten ist und polarisiert. Ich bin auch ehrlich gesagt kein großer Fan, falls das noch nicht rausgekommen ist.
Von Boris Palmer.
Von Palmer. Und ich würde das ja, weil es einfach ein paar wirklich eklige Schüsse zu viel. Ne? Und da würde ich einfach sagen, wenn du holst das alles wieder aus der Versenkung raus und die Frage ist, welchen Nutzen hat das? Und da würde ich tatsächlich lieber nochmal schauen, wie kann ich meine Aufstellung sonst verbreitern, als ausgerechnet jemanden reinzunehmen, der den eigenen Laden widerspricht.
Worauf ich hinaus will, ist, Robert Habeck wird ja, wir hatten den Begriff Teddybär schon, Retriever ist hier mal gefallen, also dieses Weiche.
Ja, ich nenne es wuschelig.
Wuschelig, ne? So wie er auf dem Kopf, ja, aussieht. Das ist ja erstmal total nett, wenn man, ja, jemanden zum Abendessen einlädt oder in der Kneipe ist oder auf dem Sommerfest. So, was ja viele Wählerinnen und Wähler auch so überlegen ist, Mann, wenn in Europa bis tief in die Nacht über Milliarden verhandelt wird, wenn man mit Trump oder Putin irgendwas hat oder mit Xi Jinping über Elektroautos und so weiter, da braucht man ja vielleicht dann doch ein bisschen sowas Bulldozerigeres.
Ja, aber das ist er halt alles nicht so. Und dann ist es doch eigentlich auch richtig zu sagen, das bin ich so nicht. Und ich glaube auch nicht, dass wirklich zur Debatte steht, dass der Mann ins Kanzleramt zieht. Ja, aber das heißt ja nicht, dass die Leute nicht sagen, ich möchte den aber bitte in der nächsten Regierung sitzen haben. Und ich möchte den als Korrektiv zu wem auch immer. Und ich möchte nicht nur von Leuten regiert werden, die mir jetzt vielleicht nicht grundsympathisch sind, sondern ich möchte in der nächsten Regierung vielleicht auch mal jemanden haben, der sowohl diese Umwelt- und Klimapolitik als auch mal einen anderen Blick auf die Welt reinbringt in dieses Kabinett. Oder wenn das alles nicht klappt, dann möchte ich wenigstens eine starke Opposition haben, die den Augenmerk auch mal in andere Richtungen als die AfD lenkt. Ja?
Und wuschelig gefällt mir gut. Wuschelig gefällt mir einfach richtig gut als Beschreibung.
Ja, aber da kommst du jetzt auch nicht mehr raus. Weißt du, es ist auch zu wenig Zeit und dann, ne? Also
ja, ja.
Mein Standardsatz heißt ja Stärken, Stärken und Schwächen ignorieren.
Ja. Nach dem Prinzip leben wir beide ja schon
nicht schlecht
eine ganze Weile ganz gut. Zum Schluss, lieber Frank, kommen wir zu unserem Börsenspiel. Olaf Scholz und seine SPD sind auf dem historischen, aber durchaus gewohnten Tiefstand von 14%. Wäre Olaf Scholz eine Aktie? Halten, kaufen oder verkaufen?
Ich bin jetzt tatsächlich bei kaufen.
Okay, Robert Habeck, der nach einem triumphalen Parteitag ganz weit oben steht, kaufen, halten, verkaufen?
Kaufen.
Auch kaufen. Christian Lindner, der Liberale der Herzen.
Verkaufen. Aber das liegt auch, also ich weiß nicht, ob das letzte Politbarometer, die FDP liegt in der politischen Stimmung jetzt bei 2% auf Bundesebene.
Ja, sie sind allerdings bei INSA, glaube ich, haben sie jetzt zum ersten Mal wieder 5% erreicht, wobei INSA auch leicht gefärbt ist.
Ja.
Gut, wen haben wir denn noch? Wir haben noch Markus Söder.
Der ist der, ja.
Das ja,
ist
der spielt eigentlich keine Rolle, ja, ist eine blöde Frage.
Ist halt der Söder.
Sarah Wagenknecht.
Verkaufen.
Alice Weidel.
Im Augenblick würde ich sagen halten.
Und Friedrich Merz.
Halten.
Okay. Verkaufen eigentlich nur Sarah Wagenknecht. Ansonsten
Chrissy
halten.
Lindner noch.
Ach ja, richtig.
Ja.
Oh, relativ ausgewogen. Gut, wir sind gespannt. Worüber reden wir nächste Woche, mein Lieber? Hast du schon eine Idee oder lassen wir das auf uns zukommen?
Ich würde sagen über mich und
ja, das ist aber eine kurze Sendung dann.
Ja, ja, ich glaube, wir sollten mal über Herrn Merz sprechen, oder?
Vielleicht sollten wir das tun.
Ja, müssen wir uns mal ein bisschen mit beschäftigen. Arbeiten in der Woche dazwischen.
So, ihr Lieben, und am Freitag hört ihr Werner Bartens, leitender Redakteur der Süddeutschen Zeitung, Bestsellerautor, Medizinjournalist, auch übrigens ein ordentlicher, richtiger Arzt. Und wir reden mit Werner über die Frage, die Frank natürlich auch interessiert. Ozempic, Viagra, Kollagen, Algen, Spirulina, was müssen wir in unseren Körper füllen, damit wir 150 Jahre alt werden?
Ach du lieber Schreck, das ist ja furchtbar.
Ja, ich meine, klar, du hast das alles schon durch, ja. Aber für Menschen wie mich ist das noch neu. Und die Abnehmspritze, erzählte mir neulich eine Freundin, die Ärztin ist, ist ein unglaublicher Erfolg. Also jetzt für das Unternehmen Novo Nordisk. Aber es gibt ganz viele Menschen, die kommen in so eine Arztpraxis und sagen, ich habe eigentlich gar nichts, ich will nur diese Abnehmspritze.
Ja, weil die soll ja auch noch gegen ein paar andere oder für ein paar andere Sachen irgendwie
was. Ja, Diabetes halt. Ja. Aber das sind meistens gar nicht mal Leute, die jetzt so riesig dick sind.
Aber wir können uns ja gerne nochmal in einem Sonderpodcast darüber unterhalten, warum man eigentlich 150 werden wollte.
Gut, das ist jetzt eine andere Frage. Aber diese Ärztin sagte, das kostet, das zahlt natürlich keine Krankenkasse, wenn du jetzt nicht tatsächlich hart Diabetiker bist, das kostet 300 bis 400 € die Woche.
Ja.
Und wenn du, also die Spritze brauchst du einmal die Woche, wenn du sie absetzt, dann nimmst du halt wieder zu. Das heißt, du bist da dauerhaft an der Nadel. Und das kostet im Monat über 1.000 €. Weit über 1.000 €.
Ja,
finde ich schon,
wenn man sich's leisten kann.
Bemerkenswert. Ja. Gut, über das Thema Abnehmen, Spritzen und Wahlkampf reden wir vielleicht auch nochmal. Ganz herzlichen Dank, lieber Frank.
I can't wait for it.
Ich freue mich. Tschüss.
Ein Podcast von Funke.